HR Info, Netzwelt.
Deswegen darf der Datenschutz zeitweilig zurückgefahren werden. Es gibt viel Wichtigeres als den Datenschutz, wenn es um Leben geht.
Mit diesen Worten hat sich der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch im Hessischen Landtag in seinem Amt verabschiedet. Für mich eine sehr emotionale und doch klare Botschaft des Datenschutzbeauftragten. Denn es geht ja um Leben. Die Todeszahlen Corona-Infizierter in Deutschland schreiben immer wieder Rekorde. Und die Infektionsketten nachzuvollziehen wird immer schwieriger. Und die Corona-Warn-App hilft uns nicht wirklich dabei. Müssen wir also den Schutz unserer persönlichen Daten herunterschrauben, damit wir die Pandemie effektiver bekämpfen können? Zum Beispiel, indem wir die Corona-Warn-App optimieren? Und bringt uns das am Ende überhaupt etwas? Dem will ich jetzt auf den Grund gehen in der hr-info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch. Werfen wir mal einen gemeinsamen Blick in meinen aktuellen Status in der Corona-Warn-App. Ich entsperre nur kurz mein Handy dafür und dann ist ja auch schon die App, da tippe ich jetzt mal drauf. Und dann steht, dass da gerade meine Risikoermittlung läuft und aktiviert wird. Das kann ein paar Sekunden dauern und zack, da steht es. Sie haben 3 Risikobegegnungen, aber niedriges Risiko. Da fragt man sich jetzt schon, war das jetzt gestern, als ich im Supermarkt war, da war es relativ voll? Oder war das doch gestern in der Bahn, da war auch einiges los? Oder ist gestern einfach nur ein Fahrradfahrer an mir vorbeigefahren? Ich habe keine Ahnung und ich werde es wahrscheinlich auch nie erfahren. Und genauso geht es auch Claudia Glaser. Sie nutzt auch die Corona-Warn-App und sie hatte bereits eine rote Warnung in der App. Also höchste Risikowarnung, nämlich dann, wenn man einer positiv getesteten Person sehr nahe gekommen ist. Und sie hatte das mittlerweile jetzt schon 3-mal. Und das wollte ich mir jetzt mal von ihr genauer erzählen lassen. Claudia, wie war das denn für dich? Du hast in die App geschaut und dann zufällig gesehen, dass du eine Risikobegegnung hast.
Also ich habe eine Warnung bekommen auf meinem Handy und war natürlich sehr aufgeregt und hatte das jetzt ja mittlerweile jetzt schon 3-mal. Das erste Mal war es eben eine Risikobegegnung, das zweite Mal waren es gleich 5.
5?
Es blinkte auf und es hieß, ich hätte 5 Risikobegegnungen gehabt in den letzten 14 Tagen. Davon sei die letzte vor 6 Tagen gewesen.
Okay, und dann rattert der Kopf.
Und dann geht es los, was war vor 6 Tagen und ich war doch eigentlich im Homeoffice, aber was habe ich denn da noch gemacht? Ach nee, stimmt, und war ich da nicht noch einkaufen und jetzt geht das irgendwie los. Das mit den 5 hatte sich dann relativ schnell geklärt, weil es waren nicht 5 Menschen, denen ich gleichzeitig begegnet bin. Es war immer wieder die gleiche Person, der ich über einen Zeitraum von 14 Tagen bis eben diesen 6 Tagen davor 5-mal begegnet bin. Ich habe dann auch herausgefunden, wer sie war. Ich habe dann die fraglichen Leute angerufen in der Gruppe, in der ich dazu gange war. So.
Also das heißt, du konntest das für dich nachvollziehen, wer das letztendlich war, weil du dann darüber nachgedacht hast.
Da konnte ich das nachvollziehen. Mhm. So, dann bin ich auch direkt am nächsten Tag zu meiner Ärztin und habe dann einen Test gemacht. Das war mir doch ein bisschen spooky. Und der war Gott sei Dank auch negativ. Und dann bekam ich aber nach 3 Tagen wieder eine Warnung, dass ich eine nochmalige Begegnung gehabt hätte.
Wenn wir jetzt mal auf die App schauen, was würdest du dir denn von der App wünschen? Also welche Informationen würdest du wissen wollen, die dann vielleicht auch dein Handeln verändern würden? Also die dir den Alltag mit Corona dann auch erleichtern würden, im Sinne von, dass du darüber nachdenkst, okay, wenn ich jetzt die Person, die dann positiv getestet war, dort und dort getroffen habe, dann würde ich in Zukunft das nicht mehr machen, zum Beispiel.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir von der App wünschen, wobei ich natürlich weiß, dass das jetzt irgendwie datenschutzrechtlich schwierig ist, aber ich würde mir von der App schon auch wünschen, dass es sich eingrenzen lässt, wenigstens zeitlich, wann die Begegnung war. Weil es eben auch mit einem Makel behaftet ist, jetzt offenbar auch krank zu sein, ist es trotzdem irgendwie einfacher zu sagen, okay, es war in dem Zeitraum. Es muss gar nicht der Ort sein, aber der Zeitraum, weil jeder weiß ja, gerade jetzt, wo wir im Lockdown sind, wann man wo war. Also ich würde mir das schon wünschen, das ein bisschen mehr eingrenzen zu können.
Was würde diese Information bei dir bewirken? Was würde sie verändern?
Das würde mir helfen, Situationen einfach zu vermeiden. Zum Beispiel zu Randzeiten einkaufen zu gehen. Wenn ich zum Beispiel weiß, es war jetzt im Supermarkt, ja. Oder ich kann nur im Supermarkt gewesen sein. Oder nicht mehr mit der Bahn zu fahren.
Mhm. Wäre es dann auch für dich in Ordnung, dass dafür dann der Schutz deiner Daten minimiert werden würde? Also der Datenschutz müsste ja dafür zurückgeschraubt werden. Also wäre es dann für dich okay, deine persönlichen Daten, dass die dann nachvollzogen werden könnten?
Da hätte ich unter den Voraussetzungen kein Problem mit. Ich habe da größeres Vertrauen als jetzt in die Social Media, so WhatsApp, Twitter, Facebook. Selbst Wetter online, ja, also so normale Apps, weil ich weiß gar nicht, was die alles speichern, beziehungsweise ahne ich, was sie alles speichern können, ja, und was sie für Bewegungsprofile und so auch speichern. Da habe ich kein großes Vertrauen.
Aber so Bewegungsprofile in der Corona-Warn-App wären für dich in Ordnung?
Das wäre für mich in Ordnung, ja.
Also für Claudia Glaser als App-Userin ist es okay, Bewegungsprofile in der Corona-Warn-App zu hinterlegen, damit sie eben mehr Informationen darüber hat, wann sie positiv getesteten Personen begegnet ist und in welcher Situation das war. Aber was sagen jetzt Datenschützer zu diesem Vorhaben? Das wollte ich von Johannes Kasper wissen. Er ist Landesdatenschutzbeauftragter für Hamburg und er hat mir gesagt, es sei wichtig und es sei auch richtig, dass der Datenschutz nicht über allen anderen Rechten stehe, also auch nicht über dem Gesundheitsschutz. Das würde man auch schon aktuell daran merken, weil der Datenschutz bereits zurückstecken muss in dieser Krise.
Es ist ja nicht so, dass der Datenschutz monolithisch als absolutes Recht ganz vorne steht und überhaupt keine Einschränkungen erfährt. Im Gegenteil, es gibt Datenübermittlung zur Nachverfolgung von Infektionsketten, die vorher eben nicht möglich waren. Es gibt die Meldung und Verarbeitung von Personendaten, von Personen, die infiziert sind und aus Risikogebieten einreisen. Es gibt vor allem auch die Pflicht, Kontaktdaten bei Besuchen öffentlicher Einrichtungen zu hinterlassen. Und unter diese öffentlichen Einrichtungen fallen insbesondere Gaststätten, Restaurants, aber auch soziale Treffs. Hier geht es darum, dass die Kontaktlisten dann teilweise eben dort liegen bleiben. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele auch Probleme damit gehabt, dass eben hier Personen dann entsprechend kontaktiert werden von anderen, die man gerne zum Kaffee treffen will und denen man jetzt plötzlich deren Daten man habhaft geworden ist. Also es gibt viele Bereiche, wo wir den Datenschutz im Moment einschränken und zwar vollkommen zu Recht. Und das muss einfach deutlich sein, dass der Datenschutz hier keine Sonderfunktion und keine Sonderrolle spielt.
Angela Merkel sagt, wir müssen es wieder schaffen, Infektionsketten nachzuvollziehen. Die Corona-Warn-App schafft das nicht. Sie hilft nur dabei, diese zu unterbrechen. Braucht es denn eine neue Corona-App, die das schafft, die eindeutig Bewegungsprofile erstellt und uns darüber dann auch aufzeigt, wo wir uns anstecken?
Na, wir haben ja lange diskutiert über die Corona-App, die wir jetzt haben. Und diese Corona-App, die in anderen Ländern Europas auch im Prinzip so läuft, hat ja mittlerweile 24 Millionenfach auch Akzeptanz gefunden in Gestalt von Personen, die heruntergeladen haben. Das ist eine hohe Quote, wie ich finde. Insofern ist natürlich eine Tracking-App, die Bewegungsprofile erstellt, die eben ganz deutlich macht, wo sich die Menschen befinden, die dem dann auch deutlich macht, wer dann infiziert ist und die dann entsprechend auch genutzt werden kann von öffentlichen Behörden. Das ist sicher ein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so eine hohe Akzeptanz besteht. Und da muss man sich fragen, wie will man das herstellen? Und dann gibt es natürlich den Zwang zur Nutzung einer App, die man dann eben auf das Handy draufbringt einfach. Die Frage ist aber, wird sich das wirklich umsetzen lassen? Wenn jemand das Handy zu Hause lässt etwa, dann ist es ein Problem. Das heißt, man braucht wieder Kontrollen, dass Personen, die ihre Handys dann auch entsprechend haben, diese auch jeweils immer mitführen. Und da kommt man dann in sehr, sehr viele Fragestellungen hinein. Und insofern ist eine nachhaltige Lösung eine, die von der Mündigkeit und der Selbstbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern ausgeht, die auf freiwilliger Basis erfolgt und eben auch dezentral. Und insofern ist die Corona-App, finde ich, eine Lösung, die auch die Infektionsverfolgung möglich macht.
Ja, aber letztendlich ist es ja so, dass die Corona-App gerade nicht dabei hilft, Infektionsketten nachzuvollziehen, sondern nur zu stoppen. Und letztendlich wird ja dieser Ruf nach Bewegungsprofilen immer lauter. Und es ist ja so, dass viele Leute auch sagen, sie haben zum Beispiel eine rote Warnung bekommen. Das heißt, sie sind jemandem begegnet, der Corona positiv infiziert ist, aber das nicht mehr so richtig herleiten können. Wo war ich da eigentlich? Wer ist mir wann wo begegnet, der das möglicherweise hatte? Also es gibt ja schon immer mehr User und Userinnen, die sagen, wir wollen eigentlich mehr darüber wissen, wann wir uns wo angesteckt haben. Das wird ja derzeit nicht getan.
Naja, wir können zumindest, hat die App ja jetzt es ermöglicht, mehrmals am Tag die Informationen neu zu bewerten. Das heißt, ich kann also jeweils meinen Status neu abrufen und dann natürlich gucken, wo bin ich möglicherweise mit Personen in Verbindung gekommen, die infiziert waren. Und dann kann ich eben auch mehr lokalisieren, aus welchem Bereich das stammt. Ich kann auch ein Kontakttagebuch anlegen und dann eben ganz konkret sehen, mit wem ich unterwegs war, was auch eben dazu beitragen kann, dass man stärkere Informationen hat und natürlich auch die Problematik der Clustererkennung, wenn ich eben in einem Cluster bin, wo viele Leute sind und Ansteckungen grassieren, ist mir die Erkenntnis dann auch möglich. Also es gibt hier durchaus noch Luft nach oben und ich glaube nicht, dass es deswegen erforderlich ist, eine App dann zu bauen, die eben die Bewegungsprofile nachvollzieht. Wir müssen uns wohl auch dann ganz neu orientieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dieser App, die wir hier im Moment haben, so funktionieren kann.
Was würden Sie denn als Lösung vorschlagen? Also wie kann man den Datenschutz weiter hochhalten und dennoch die Pandemie stärker bekämpfen? Weil es ist nun mal gerade im Moment so, dass wir die Infektionen immer weniger nachvollziehen können. Zuletzt waren es vielleicht 75%, die wir nicht mehr nachvollziehen können. Vielleicht sind es mittlerweile sogar mehr. Was wäre Ihre Lösung?
Wir müssen versuchen, die App, die wir haben, zu optimieren. Stichpunkt Kontakttagebuch, Stichpunkt Clustererkennung. Wir müssen auch die Digitalisierung von Gesundheitsämtern weiter nach vorne bringen. Wir müssen vor allem auch stärker noch erklären, warum Menschen sich, wenn sie positiv getestet werden, dann auch entsprechend dann über die App melden und sozusagen die Informationen öffentlich machen sollten. Ist ja nicht personenbezogen, im Endeffekt keiner verliert was. Also die Bereitschaft, dies zu tun, muss steigen. Die Impfstoffzulassung ist natürlich ein Riesenthema. Impfstoffzulassung und Umsetzung von Impfprogrammen, die Maskenverteilung, die Durchsetzung der Regelungen für Hygiene. Das sind alles Punkte, die ganz entscheidend sind. Und es ist nicht nur die Technik, die hier uns, die Digitalisierung, die uns helfen kann. Also da sind wir viel stärker gefordert, eben auch als selbstverantwortliche, mündige Bürger tätig zu werden.
Das fordert Johannes Kasper. Er ist Landesdatenschutzbeauftragter für Hamburg. Und für ihn liege die Bekämpfung der Pandemie nicht nur in den Händen der Digitalisierung und der Technik. Kritiker fordern aber immer wieder, wir müssten am Datenschutz schrauben, um die Infektionsketten besser nachvollziehen zu können. Aber wie sehen das eigentlich Virologen? Brauchen wir das überhaupt? Würde uns das überhaupt weiterhelfen? Das wollte ich mir von einem Virologen aufzeigen lassen, der jeden Tag im Labor steht, Martin Stürmer. Ihn habe ich gefragt, ob es angesichts der steigenden Infektionszahlen überhaupt Sinn macht, wenn wir den Datenschutz minimieren im Dienste der Gesundheit.
Ja, ich denke schon, dass es durchaus berechtigt ist, hier einfach mal ein paar Abstriche zu machen. Wir mussten durch die Pandemie in vielerlei Hinsicht Einschnitte für uns in Kauf nehmen. Das ist auch laut Infektionsschutzgesetz richtig gewesen. Es war eine zeitlich begrenzte Maßnahme. Und ich denke, das ist sicherlich ein Punkt, den man diskutieren kann, dass eben zu diesen Maßnahmen, die uns insgesamt einschränken, auch für eine gewisse Zeit, das muss ja, soll ja auch kein Dauerzustand sein, dass eben für eine zeitlich begrenzte Zeit eben auch der Datenschutz da etwas zurücksteht und der Gesundheitsschutz im Vordergrund steht. Und ich bin der Meinung, dass wir einfach durch Schnelligkeit und Gründlichkeit, die solche Systeme bieten, besser in der Lage wären, Infektionsketten zu kontrollieren und eben entsprechend auch schneller und effektiver zu brechen.
Welche Daten würden Sie sich denn als Virologe wünschen, um die Pandemie schneller und auch effektiver in den Griff zu bekommen?
Ja, ich glaube, dass wir an allererster Stelle sollten wir die vorhandenen Datenströme, die wir ja haben und die wir nutzen können, die müssten als allererstes optimiert werden, weil das, was ich aus meinem realen Leben im Labor und allem mitbekommen kann, dass es einfach viel zu lange dauert, bis die Informationen vom Labor zum Beispiel zu den Behörden gelangen. Das kann eigentlich in unserer heutigen Zeit gar nicht sein.
Also die Gesundheitsämter sind letztendlich digital nicht genug aufgestellt, um der Pandemie Herr der Lage zu werden?
Ja, insgesamt in Deutschland ist die Digitalisierung in der Laborlandschaft immer noch nicht standardisiert und einheitlich. Das fängt von der Kommunikation vom einsendenden Arzt oder jetzt im Fall von Corona zum Beispiel von den Testzentren in die Labore an. Das ist nicht immer elektronisch oder nicht unbedingt elektronisch. Und eben auch die Ergebnisübermittlung an die Gesundheitsämter und dann das RKI ist halt eben auch einfach viel zu langsam. Und da sind wir noch nicht mal beim Datenschutz angelangt. Also greift natürlich schon ein bisschen mit rein, weil natürlich dann sensible Daten transportiert werden. Aber da muss erstmal die ganze Architektur vernünftig einheitlich standardisiert sein.
Glauben Sie denn, wenn man jetzt auf dem top aktuellen digitalen Stand wäre in Deutschland, dass wir dann zum Beispiel einen Lockdown gar nicht bräuchten, dass die Zahlen viel niedriger wären, wenn man das alles schneller schaffen würde, so wie Sie sich das gerade gewünscht haben?
Also und in der aktuellen Situation nein, weil ich einfach glaube, dass die Masse an Infektionen auch mit Volldigitalisierung jetzt schwieriger, trotzdem immer noch sehr schwierig in den Griff bekommen zu werden. Sicherlich hätte man, als wir recht niedrige Zahlen hätten, es vielleicht gar nicht so weit kommen lassen müssen, weil man immer rechtzeitig eben Infektionsketten erkennt und Schnelligkeit ist eben halt das A und O. Und Problem ist halt grundsätzlich, dass wenn wir die Wege nicht haben, wenn ich jetzt jemanden positiv teste und derjenige muss erstmal mühsam befragt werden per Telefon, wann und wie und wo die Person Kontakte hatte, dann ist es grob wie gesprungen. Also es muss schon so sein, dass wir eine zusätzliche Hilfe brauchen, um das Ganze schneller zu machen. Und dann sind wir halt eben bei so Sachen wie Corona-App oder Kontakttagebuch, am besten elektronisch und, und.
Wenn wir jetzt mal auf die App schauen und auch auf den Datenschutz, was würden Sie sich da wünschen? Was würden Sie sagen, würde Ihnen helfen, um die Zahlen auch niedriger zu halten? Was glauben Sie als Virologe, müsste da passieren, dass wir das schneller und besser und effektiver bekämpfen können?
Ja, das hatte ich gestern erst letztlich ein interessantes Gespräch mit einer jungen Dame, die hatten uns unterhalten über Corona-App und sagte, sie hat sie gar nicht, weil sie bringt ihr ja nichts, weil sie gar nicht weiß, wann und wo sie die Kontakte hatte. Und das ist natürlich in der aktuellen Form bei den Niedrigrisikokontakten, sage ich jetzt mal, auch nicht unbedingt notwendig. Klar, wäre nett zu wissen, man hat zwar einen Kontakt gehabt, man weiß aber nicht, wann der Kontakt gewesen ist und wo der Kontakt gewesen ist. Aber spätestens, wenn es dann rot aufleuchtet, da kriegt man ja. Auch die Erfahrung durfte ich machen, inzwischen ja immerhin einen Hinweis, wann der Kontakt gewesen ist, also vor so und so vielen Tagen. Aber da hat man dann halt eben 24 Stunden, die man sich überlegen muss, wo bin ich überall gewesen, was habe ich überall gemacht, um einfach mal abzuschätzen, ist das jetzt ein Risikokontakt, der kommt, weil ich im Stau eine Stunde neben einem, der jetzt positiv getestet ist, gesessen habe und die App natürlich nicht weiß, dass zwischen uns ein Auto gewesen ist. Oder war es tatsächlich ein Hochrisikokontakt, wo ich face to face mit jemandem im Restaurant gesessen habe, als Beispiel? Also zumindest würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass man eine genaue Zeitangabe und auch eine Positionsangabe bekommt, ohne dass ich jetzt genau weiß, mit wem ich tatsächlich da gesessen habe. Das muss nicht unbedingt sein. Also da wünschte ich mir für die Zukunft eine Aufweichung des Datenschutzes insofern, dass man die Positionsdaten mit übernimmt und eben halt auch die Uhrzeit, weil dann kann ich das Risiko viel besser einschätzen, für mich selber auch. Und ich glaube, das würde die Akzeptanz der App auch deutlich steigern von dem, was ich an der Kritik gehört habe.
Aber wären dann nicht auch wieder Leute abgeschreckt, weil sie vielleicht nachvollzogen werden könnten als Corona-Infizierte? Und das ist ja ein sehr sensibles Thema. Viele wollen ja gar nicht darüber reden und wollen es auch gar nicht an die Öffentlichkeit tragen, dass sie Corona-infiziert sind. Wäre das dann nicht wieder ein Punkt, dass sich viele dann die App dann vielleicht doch nicht mehr herunterladen würden?
Naja, ich meine, das machen die, würden Sie ja, wenn Sie Angst davor haben, als Corona-positiv geoutet zu werden, machen Sie es ja jetzt auch schon nicht. Weil es ist, die App steht und fällt ja auch damit, dass die Leute sie nicht nur benutzen, um zu tracken, sondern dann, wenn sie positiv getestet sind, auch ihr Ergebnis zurückspielen. Und das heißt, es muss ich so oder so in irgendeiner Form machen. Und heutzutage, wenn ich mir das angucke, das Argument kennen Sie, haben Sie ja wahrscheinlich auch schon oft genug gehört, was wir heutzutage per WhatsApp und Co. durch die Weltgeschichte blasen, wo wir glauben, das ist gesichert, aber WhatsApp-Nachrichten auf amerikanischen Servern und, ist es meiner Meinung nach kein Argument, jetzt hier Angst davor zu haben, dass die Corona-App im Prinzip ja nicht mal die Namen denn mitteilen würde oder die Telefonnummer, sondern einfach nur Ort und Zeit einer Person. Also fast jeder hat ja den Google-Tracker irgendwo an im Hintergrund. Und wenn ich mir die Google-Verkehrsdaten und so angucke, wo kommt denn das alles her? Ja, also es wird natürlich schon irgendwo ein Bewegungsprofil permanent aufgezeichnet. Und hier geht es jetzt endlich um Gesundheitsschutz für uns alle. Und natürlich, klar, wenn ich dann positiv getestet werde, dann muss ich das in die App auch einpflegen und die Verantwortung muss ich übernehmen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich Infektionsschutz als gemeinschaftliche Aufgabe doch wichtiger als jetzt das Gejammer über die App trägt mein Profil, weil es tausend andere Apps auf meinem Handy gibt, die das eh schon tun.
Angela Merkel meinte, dass das war vor dem Light-Lockdown sozusagen, dass wir 75% der Infektionen nicht mehr nachvollziehen können. Wenn wir jetzt eine App hätten, die noch mehr aufzeichnen könnte, wann ich mit wem in Kontakt kam, in welcher Situation, vielleicht in der U-Bahn oder im Bus oder vielleicht im Supermarkt, auch im Supermarktregal. Würde uns das helfen, die Zahlen niedriger zu halten? Könnte man das aus virologischer Sicht dann auch wirklich darauf zurückführen, dass wir dann weniger Corona-Fälle in Deutschland hätten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Die Krux ist natürlich, dass ich, wenn ich schnell weiß, wo ist der Ausbruch und mit wem, welche sind die betroffenen, involvierten Personen. Je schneller ich das weiß und je genauer ich das weiß, umso effektiver kann ich arbeiten. Und insofern würde so ein System definitiv helfen, die Situation deutlich schneller und deutlich besser in den Griff zu bekommen. Weil im Augenblick ist die Infektionszahl so hoch, dass die Gesundheitsämter gar nicht hinterherkommen, manuell da die ganzen Kontakte zusammen zu telefonieren und sich letztendlich auf diese sogenannten Clusterausbrüche konzentrieren müssen, was auch natürlich gut und wichtig ist. Aber eben auch die kleinen Ausbrüche machen natürlich irgendwo auch Ausbruchsgeschehen. Und ich denke, dass digitale Lösungen da auf jeden Fall was zu beitragen können, um das Ganze zu beschleunigen. Also letztendlich dann natürlich, und da haben Sie recht, wenn ich eben schnell genug agieren kann und Infektionsketten früher durchbreche, weil ich einfach schneller bin und effektiver bin, dann verhindere ich auch Neuinfektionen. Das ist definitiv so.
Also, den Datenschutz einzuschränken, damit können wir Infektionsketten besser nachvollziehen und könnten so auch die Gesundheitsämter entlasten. Das macht aus virologischer Sicht Sinn, sagt Virologe Martin Stürmer. Eben, wenn wir das auf Zeit machen, bis wir den Weg aus der Pandemie wieder gefunden haben. Das aber sieht Ann-Kathrin Riedl als sehr gefährlich an. Sie ist Expertin für Ethik in der Digitalisierung und sie hat neulich im Rahmen einer Digitalkonferenz der Stiftung für den Datenschutz folgenden wichtigen Punkt aufgegriffen, wie ich finde.
Ich glaube, bei aller Wichtigkeit, diese Pandemie zu bekämpfen, wir dürfen nicht vergessen, dass Maßnahmen, die wir jetzt treffen und eben auch Einschränkungen in Grundrechten länger bleiben als nur für die Pandemie. Das haben wir in anderen Bereichen schon gesehen. Wir müssen nur an die Terroranschläge vom 11. September denken, daraufhin beschlossene Sicherheitsgesetze. Auch die haben wir immer noch. Also zu meinen, es bleibt immer nur für den Krisenzustand da und geht danach wieder weg, das ist, glaube ich, leider eine Illusion, der wir uns nicht hingeben sollten. Und auch gerade deswegen sind wir da so hinterher und zu sagen, lasst uns lieber klug überlegen, was wir machen können und solche Pauschalsachen wie Datenschutz ist schädlich und sollte weg, bringt uns, glaube ich, überhaupt nicht weiter.
Also den Datenschutz einfach mal für eine Zeit herunterzuschrauben, das sieht sie kritisch. Aber Michael Ronellenfitsch, wir haben ihn schon am Anfang der Sendung gehört, der scheidende Datenschutzbeauftragte für Hessen, er hat zuletzt im Landtag gesagt und deutlich formuliert, der Datenschutz dürfe zeitweilig zurückgefahren werden. Hören wir uns das nochmal an.
Es gibt viel Wichtigeres als den Datenschutz, wenn es um Leben geht.
Sein Nachfolger Alexander Rossnagel hat mir erzählt, dass er dem zustimmt, wenn die bisher getroffenen Corona-Maßnahmen nicht greifen. Ich habe ihn gefragt, inwiefern nachgebessert werden muss. Und er plädiert dafür, zum Beispiel in der Corona-Warn-App auf das neue Kontakttagebuch zu hoffen, weil das einige Defizite ausräumen würde.
Ja, ich denke, dass uns das weiterbringt. Also im Prinzip ist Ihre Frage berechtigt, dass die App verbesserungsbedürftig ist und dass wir über Ergänzungen nachdenken sollten. Aber wir müssen die negativen Effekte, die das jeweils hat und die Reaktion, die die Menschen dann darauf wiederhin für sich ziehen, die müssen wir mit berücksichtigen.
Kritiker fordern, dass wir den Datenschutz aufweichen sollten und dabei auf Länder wie Südkorea oder Taiwan schauen sollten, die es geschafft haben, die Zahlen zu minimieren, weil sie Ansteckungen besser nachvollziehen können und das ohne Lockdown. Dafür wirbt auch Sayon Schröder-Kim, die Ehefrau unseres Altkanzlers Gerhard Schröder, die nordrhein-westfälische Wirtschaft in Südkorea repräsentiert. Sie sagt, wir sollten den Datenschutz in der Krise begrenzen, wenn uns das vor härteren Maßnahmen wie zum Beispiel dem Lockdown bewahren kann. Deutschland habe sich bisher leider dagegen entschieden. Sollte man sich an Ländern wie Südkorea ein Beispiel nehmen?
Es ist nicht klar, inwieweit in Korea die Reduzierung des Datenschutzes zu dem Erfolg der Gesundheitsmaßnahmen beigetragen hat. In Korea wird eine andere Teststrategie verfolgt, konsequent Superspreading-Ereignisse erfasst und denen nachgegangen. In Korea gab es geringere Lockerungen wie in Deutschland. Es gibt eine viel höhere Befolgungsrate. Querdenker oder sowas gibt es in Korea nicht. In Korea wurden von Anfang an Gesichtsmasken benutzt. Also viele Maßnahmen, die bei uns viel zu spät oder mit geringer Konsequenz realisiert werden. Und es ist nicht einfach so, dass wenn man jetzt den Datenschutz reduziert, dann der Gesundheitsschutz plötzlich da wäre. Sondern man muss die Maßnahme für Maßnahme betrachten und schauen, ob man nicht zu einer Lösung, zu einer Gestaltung der Maßnahme kommt, die Gesundheitsschutz und Datenschutz verwirklichen kann, weil nur dann haben wir das notwendige Vertrauen gegenüber den staatlichen Maßnahmen.
So hat es mir Alexander Rossnagel gesagt, der künftige Datenschutzbeauftragte für Hessen. Fassen wir noch einmal zusammen. Aus virologischer Sicht würde es Sinn machen, den Datenschutz herunterzuschrauben, weil wir dann die Infektionsketten besser nachvollziehen könnten. Aus Sicht der Datenschützer ist es aber sehr bedenklich, denn das würde die Akzeptanz der Bürger letztendlich sinken lassen. Dann würden sich viele die Corona-Warn-App vielleicht gar nicht mehr runterladen. Wiederum gibt es User, die die App nutzen und die sich wünschen, dass es mehr Informationen darüber gibt, wo sie wen getroffen haben, der positiv infiziert war. Chefs von großen Kliniken in Deutschland fordern ebenfalls, dass der Gesundheitsschutz über dem Datenschutz gestellt wird. Zumindest auf Zeit, bis wir wieder Herr der Lage sind. Also die Meinungen bei diesem Thema gehen stark auseinander. Am Ende bleibt uns also nur die Erkenntnis, die Corona-Warn-App ist ausbaufähig und wird noch nicht ausreichend ausgeschöpft. Und es mangelt an einem entscheidenden Faktor. Die Gesundheitsämter sind digital nicht genügend aufgestellt, um uns durch diese Pandemie zu tragen. Denn sie schaffen es immer weniger, Infektionsketten nachzuvollziehen, da es ihnen eben an der nötigen Technik fehlt und an den nötigen digitalen Abläufen. Bleibt uns also nur zu hoffen, dass uns 2021 dann der Impfstoff rettet. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.